Episode 240 – Das System Architecture Framework. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der heutigen Episode erfahren, was das System Architecture Framework oder kurz SAF, SAF ist und wie man es einsetzt. Und zusätzlich erzählt uns Moritz, was er im Rahmen der Arbeit mit dem System Architecture Framework und der SysML2 dafür tut. Ja, heute geht es um das System Architecture Framework. Das ist heute Teil des Interviews. Bevor wir dort einsteigen, möchte ich dir aber noch ganz gerne mitgeben, dass ich in den nächsten Wochen mehrfach in Deutschland unterwegs bin. Und zwar bin ich einmal zum Ende des Monats, April, also am 29.04. auf der Reconf in München. Wenn du mich da treffen willst, dann würde ich mich freuen, wenn du da hinreist. Du kannst mich gerne anschreiben. Ich habe als Speaker auf dieser Konferenz einen Rabattcode, den ich dir dann mitgeben kann, wenn du die Buchung durchführen willst. Für den 7.5., das könntest du dir auch in den Kalender markieren, da bin ich auf dem German Testing Day in Frankfurt und werde ebenfalls einen kleinen Vortrag halten dort. Und dann veranstalte ich selber auch noch eine kleine Konferenz, eine Unkonferenz, und zwar das RE Barcamp. Da geht es komplett um Requirements Engineering. Und zwar treffen wir uns dazu in Hannover am 9. September, also da ist es noch ein bisschen hin. Am 9. September in Hannover werden wir uns im kleinen Rahmen austauschen rund um diese Themen Requirements Engineering oder Requirements Engineering Tools oder was können wir mit der KI machen, um unsere Arbeit im Requirements Engineering eventuell ein bisschen zu vereinfachen. Das Ganze habe ich als Barcamp aufgesetzt, das heißt also, ich habe keine fixe Agenda vorgesehen, sondern die gestalten wir gemeinsam am Tag der Veranstaltung. Und zwar ist das so, dass wir zu Anfang uns vorstellen und auch die Themen vorstellen. Und dann suchen wir uns dazu entsprechende Slots aus, also Zeitslots und Örtlichkeiten, sodass wir parallel auch mehrere Sessions durchführen können. Und so vergeht üblicherweise der Tag wie im Flug und man hat abends ganz viele neue Inputs, neue Impulse, wie man sein Requirements Engineering denn aufsetzen kann. Also, merken, der 9.9. Requirements Engineering Camp in Hannover, von mir selbst organisiert, und am 29. April in München und am 7.5. in Frankfurt. Da könntest du mich sehen. Ja, heute geht es, wie gesagt, um das System Architecture Framework und dazu habe ich einen ganz besonderen Menschen in Podcast eingeladen. Er hat Luft- und Raumfahrt studiert und arbeitet auch tatsächlich im Aerospace-Bereich und zwar als Systems Engineer. Und ja, nebenbei beschäftigt er sich mit dem System Architecture Framework und genau deswegen habe ich ihn zu mir eingeladen. Und ja, mit dem System Architecture Framework hat er sich auch in die SysML V2 eingearbeitet, also zwei ganz spannende Themen. Deswegen darfst du dich jetzt auf das Interview mit Moritz Kirchner freuen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier bei mir im Zukunftsarchitekten-Podcast. Ich habe heute jemanden da, den ich auf dem letzten TDSE kennengelernt habe. Und zwar hat er sich in meine Sphären irgendwie hinein begeben, weil Moritz was über das System Architecture Framework erzählen kann oder ja, zumindest da mehr Wissen hatte als ich. Und dann dachte ich mir, Moment mal eben, das Wissen möchte ich auch haben. Und genau, von daher habe ich ihn angesprochen, ob er nicht Bock hätte, zu mir in den Podcast zu kommen, um das auch allen zu erzählen. In diesem Sinne begrüße ich hier im Podcast herzlich willkommen Moritz Kirchner.
Hallo zusammen. Schön, Björn, dass ich da sein kann. Freut mich.
Ja, genau. Also, ich habe so ein bisschen schon gesagt, du machst in der Arbeitsgruppe der GFSE mit, die sich mit dem System Architecture Framework auseinandersetzt. Aber bevor wir da einsteigen, kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu dir erzählen, wo du herkommst, was du gelernt oder studiert hast und was du aktuell machst?
Ja, also ich habe Luft- und Raumfahrttechnik oder Luft- und Raumfahrtinformatik studiert und früher auch schon immer so ein bisschen beim Informatikfeld unterwegs und mich hat immer schon diese Schnittstelle interessiert zwischen Informatik und der klassischen Mechanik und bin dann schon während des Bachelors so ein bisschen auf dieses Systems Engineering gestoßen, bei Collins dann das erste Mal Requirements so richtig gesehen und wie das alles auch angewendet werden kann, bin dann da irgendwie so reingerutscht und war dann auch sehr schnell sehr begeistert von der Idee dahinter und diesem Systemdenken. Habe mich beruflich dann da orientiert in der Beratung, jetzt als Systemingenieur bin ich unterwegs und arbeite eben nebenbei noch im Kontext von SRF ein bisschen mit, wobei die Arbeitsgruppe schon relativ alt ist, also die gibt es schon relativ lange. Da sind auch sehr, ich würde sagen, hochrangige und sehr erfahrene Systemingenieure dabei. Mhm. Dass das Ganze für mich auch sehr spannend macht, weil ich jedes Mal sehr viel lerne und ich bin da aktuell dafür da, das Ganze wir arbeiten aktuell daran, das Ganze in SysML V2 abzudecken, also in einer neuen Modellierungssprache und das ist so ein bisschen mein Fokus, auch das so ein bisschen tiefer zu verstehen.
Mhm. Okay, ja, cool. Ja, genau, SysML V2 ist ja auch auf dem TDSE so ein Hype gewesen. Auch darüber will ich noch sprechen. Nicht heute, nicht jetzt mit dir, sondern da gucken wir mal, wie wir das noch unterkriegen. Aber genau, das fand ich auch ganz interessant, dass du da Kenntnisse zu hast. Genau, die SAF-Arbeitsgruppe, die kümmert sich darum, dieses System Architecture Framework, was eigentlich zu spezifizieren, Beispiele herauszuarbeiten oder was muss man sich darunter vorstellen, was passiert in dieser Arbeitsgruppe?
Also wir treffen uns alle 2 Wochen. Die Idee, glaube ich, die Idee an sich ist ja schon ein bisschen älter. Die Idee von Frameworks auch in dem ganzen Kontext kommt ja so aus den 80er Jahren, würde ich sagen, wo man so angefangen hat, ja, wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Klarheit in unsere IT-Systeme bekommen. Also da kam ja dann irgendwann auch dieses Zachmann-Framework das erste Mal um die Ecke und MODAF, TOGAF und so, also wem das was sagt, so diese Enterprise-Frameworks, die einen einfach dabei unterstützen, wie man Ordnung in seine IT-Landschaft bekommt. Mhm. Und diese ganze SAF-Arbeitsgruppe oder der Gedanke hinter SAF war das, dass man ein Framework schafft, was jetzt nicht nur die Ordnung was nicht diesen Enterprise-Teil abdeckt, sondern den Systemanteil. Also im Systems Engineering sich darauf fokussiert, auf Systeme fokussiert, auf den Kontext von Systemen, von der operationellen Ebene bis runter zur physischen Ebene und natürlich dann auch relativ viel Verbindung nach oben hat. Also relativ viel Verbindung zu NAV zum Beispiel. ADMBW ist ein Framework, was die Bundeswehr in Deutschland nutzt. Dazu, das ist quasi auch so ein bisschen der Treiber hinter der SAF-Arbeitsgruppe gewesen. Und da gibt es gerade von das Source Systems Magic Grid ist auch so eine Art Framework, was es da noch gibt. Aber es gab zu der Zeit, wo das angefangen hat, eigentlich nichts Tool-Neutrales, was sich nur auf so einem Standard aufgebaut hat, was auch quasi aus freien Stücken entwickelt wurde und da ist diese Idee von SRF entstanden.
Ah, okay. Das heißt also, um das nochmal mit meinen Worten zu wiederholen, die TOGAF und UAF, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich da was Falsches sage, die sind dann entstanden, um Unternehmensarchitekturen, also diese die IT, die in einem Unternehmen existiert, darüber abzubilden. Habe ich das dann so richtig verstanden?
Also haben natürlich auch unterschiedlichen Fokus. Ja. TOGAF ist, glaube ich, relativ bekannt dafür, IT-Enterprise-Architekturen abzubilden. Und URF oder was daraus abgeleitet wurde auch, DODAF und MODAF, das sind Frameworks, die in Bezug auf die Bundeswehr oder aus dem Defense-Bereich kommen. Und da hat man damit dann unterschiedliche Organisationseinheiten im Defense-Kontext abgedeckt und auch Missionen und das, was da draus kommt, also was benötigt man davon. Also das ist ja übergreifend nicht nur auf IT-Ebene, sondern allgemein also auf den Kontext von Organisationen bezogen.
Oh, okay, okay, also nicht nur IT, sondern halt das Gesamte. Ja, ja, okay. Genau. Und vielleicht wird das gleich nochmal klarer, was man eigentlich alles in dem SAF sieht. Und das könnte man sich wahrscheinlich dann auch nochmal überlegen, dass solche Sichten auch für Unternehmensarchitekturen, Organisationsstrukturen möglich sind. Ne? Ja.
Genau, also die Idee an diesen Frameworks ist ja irgendwie auch dabei zu unterstützen, solche, ich würde, also in der Systemarchitektur sprechen wir von Modellen oder Model-Based Systems Engineering, das macht man natürlich in Unternehmensarchitekturen auch, also so ein Unternehmen wird natürlich auch irgendwie durch Prozesse organisiert, die zusammenhängen, man muss ja auch irgendwie Prozesse einhalten, um gewisse Normen zu erfüllen und diese Frameworks unterstützen einen nicht nur bei der Erstellung dieser Prozesse oder dieser Organisationsstrukturen oder dann auch später beim Modellieren von Systemmodellen, sondern die organisieren einen. Also es ist ganz spannend, was da so für, also wenn man sich da ein bisschen mehr damit beschäftigt, was da für Gedanken auch dahinter stecken. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu tief reingehe. Die Idee hinter jedem Framework ist eigentlich dieselbe. Man hat Stakeholder, also Leute, die gewisse Concerns haben, also Bedarfe, die gedeckt werden müssen.
Ja.
Und damit man jetzt nicht für jeden Stakeholder, also Stakeholder kann sein Systemarchitekt, in unserem Fall bei SAF, oder also, dass man für jeden Einzelnen eigene Views baut, also eigene Blickwinkel auf das Modell, um das zu vermeiden, nutzt man eben so diese Struktur zwischen Stakeholder, Concerns und dann Viewpoints, die dann, und so ein Viewpoint kann dann zum Beispiel sein, eine Tabelle, die man in seinem Modellierungswerkzeug hat oder einen speziellen View, wie erklärt man View? Also das Ganze basiert so ein bisschen auf der ISO 42.10, das ist so die Idee dahinter.
Ja.
Und ich glaube, da kann man Views als, also wenn man sich so ein Modell vorstellt, ich hatte mal irgendwo von einem Bild gelesen, wie so ein Berg. Also man kann sich vorstellen, das Modell ist so ein Berg und so ein View auf das Modell oder ein View auf den Berg ist wie so ein Blickwinkel, also eine Person, die auf den Berg von einer gewissen Seite
guckt. Ja,
der Berg ist immer derselbe, aber je nachdem, was man von dem Berg sehen will, oder was man für ein Foto machen will, guckt man sich unterschiedliche Stellen an. Der eine, der guckt eher so unten auf die Bäume, die einem am Berg interessieren, weil er ist vielleicht Baumforscher sozusagen. Und der andere macht gern Gipfelbilder und schaut sich nur den Gipfel dieses Bergs an und so.
Ja, ist vielleicht ganz interessant, wenn man das jetzt weiter aufbohrt. Ich nutze eigentlich immer ein Haus als Bild, aber ich glaube, ich versuche das mal zu übertragen. Wie du sagst, der eine, der guckt unten auf die Bäume, weil der die Perspektive des, jetzt fällt mir das Fachwort nicht ein. Also, ne, also der andere wäre der Geologe, der eher auf die Bergspitze guckt und sich überlegt, warum ist die nicht spitz, sondern warum ist die rund, warum bröckelt das alles so? Ach, da ist ja auch ein Krater drinne, was ist das denn? Ne? Ach, war mal ein alter Vulkan. Ne? Also, und der hat ja auch verschiedene Sichten. Einmal von unten auf den Berg, dann mal von oben, um zu erkennen, ach, da ist ein Vulkan oder einen Schnitt, den man macht, und dann hat man dann halt auch eine Sicht genau. in den Querschnitt des Berges. Das sind verschiedene Sichten, die, also ich kann das jetzt so erklären, weil ich das ja auch schon mal in den Schulungen, die ich gebe, auch erklären muss und wollte da jetzt nicht das Wort wegnehmen, aber ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz plakativ. Ne? Und das andere wäre natürlich die Perspektive des Naturforschers, der die Vegetation rund um diesen Berg sich anschauen möchte.
Ne? Genau. Und es kann ja durchaus sein, dass dann, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben mit Naturforscher und Geologe, dass einen dieselben Dinge interessieren. Also sind zwar unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Blickwinkel haben, aber vielleicht gibt es zwischen diesen Blickwinkeln Überschneidungen oder der ein oder andere, den interessiert dasselbe. Mhm. Und die Idee hinter SAF oder hinter diesen Architecture Frameworks ist jetzt, dass man eine Struktur stellt, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich habe diesen Konzern, der wird von unterschiedlichen Stakeholdern unterstützt. Also unterschiedliche Stakeholder haben vielleicht denselben Konzern und dann brauche ich für diesen, um mir diesen Teil dieses Berges anzugucken, habe ich einen Viewpoint,
ja.
der dafür entwickelt wurde.
Ja, ja.
Explizit und das vereint. Und SAF bietet so ein bisschen so eine Basis dahinter, dass man nicht mehr ganz von vorne anfangen muss, sondern man kann sich, ist wie so ein Baukasten, man kann sich daraus bedienen und gucken, okay, was habe ich denn Stakeholder und kann ich nicht so ein Viewpoint, der ja auch immer ein bisschen Arbeit bedeutet, weil so ein Viewpoint in einem, das muss man sich vorstellen, in einem Modellierungswerkzeug, da braucht man dann vielleicht Stereotypen oder man braucht gewisse, eine gewisse Struktur und das kann man halt aus dem SAF dann ableiten und das so als Basis nutzen.
Mhm.
Es ist auch komplett sein. Also man kann nie sagen, ich nehme jetzt hier, oder es ist meistens in der Praxis so, dass man sagt, ich nehme SAF als Basis und entwickelt es dann für meine Belange weiter oder passe es an oder nehme mir nur gewisse Teile daraus. Das kommt ein bisschen darauf an, was die Treiber dahinter sind, aber oft ist so ein Anpassungsprozess auch notwendig, weil jedes Unternehmen natürlich andere
Stakeholder hat. Ja. Ah ja, genau. Guck, da wollte ich auch noch drauf hinauskommen, ne? Weil wenn ich jetzt so mich dafür interessiere als kleines mittelständisches Unternehmen, muss ich dann alles machen, was in diesem SAF dann enthalten ist? Oder? Aber vielleicht können wir vorher noch mal auf den Aufbau gehen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, war auf der Webseite, die wir auch in den Shownotes verlinken werden, auf der Webseite vom SAF. Und da habe ich gesehen, dass genau das existiert, was du gerade gesagt hast. Also es gibt da einmal die Viewpoints, da kann ich mich durchklicken. Ja, das habe ich gesehen. Und dann gibt es da natürlich auch noch dieses SAF-Grid. Das ist auch dann da noch aufgetaucht. Wie verhält sich das zueinander? Kannst du da was zu sagen?
Ja, also dieses Grid, das ist so ein bisschen die Grundidee von Architektur-Frameworks an sich.
Ja.
Also wir haben oben die einzelnen Spalten, das sind so die Aspekte, die man in diesem SAF-Grid sieht. Und da geht es eher so um, okay, was habe ich zum Beispiel hier für ein, der erste ist so Kontext, der Kontext um das System. Der zweite, da geht es um die Struktur. Dann ist der Aspekt Verhalten.
Ja.
Also das sind so ein bisschen, das ist so diese Spaltenstruktur. Und in jeder Spalte gibt es unterschiedliche, also wir nennen das Domains, aber unterschiedliche wie so Schichten, die quasi angefangen von dem Common Domain, was so die oberste Ebene ist, runterreichen dann, wenn man sich mit mit Methoden auch auseinandergesetzt hat, dann in der Systemmodellierung fängt man ja auch erstmal an, man definiert einen Kontext, definiert erstmal den, wie ist das, wie ist mein System in der Umwelt definiert, also wie definiere ich das?
Wie ist es da eingebettet, genau.
Ja. Wie ist es eingebettet, wie verhält es sich? Und dann hangelt man sich daran immer tiefer vor, bis man irgendwann auf der physischen Ebene unten ankommt, wo man dann wirklich sieht, was habe ich denn für einzelne Teile, zum Beispiel meines Systems, aber auch, und wenn man jetzt da wieder bleibt, in dieser Grid-Struktur bleibt, zum Beispiel von einem Kontext. Also da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Man definiert den Kontext erstmal übergeordnet in Bezug auf die Operation und geht dann immer weiter runter, bis man irgendwann dann wirklich bei den einzelnen physischen Komponenten angekommen ist. Zum Beispiel, wir haben immer dieses Fire Detection System genutzt, oder das nutzen wir meist, und dann hat man unten ganz, also auf oberster Ebene, man kann sich das auch anschauen in den Beispielen, dann hat man auf oberster Ebene so ein Forest Service, oder ich habe es jetzt gerade offen, weil ich das auch alles nicht aus dem Kopf habe, Coordination Center, also so diese eher so operationelle Einheiten. Und unten auf der physischen Ebene, wenn man sich da durchkriegt, dann ist man dann wirklich bei einem Baum, bei einem Feuer, bei der Sonne, bei Wind und so weiter. Bloß um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen an dem Beispiel.
Ja. Und da siehst du dann, also du siehst auf der obersten Ebene erstmal, wie du sagst, diese Organisationseinheiten, die irgendwie damit dran beteiligt sind, aber wir haben ja noch überhaupt keine Schnittstellen im Detail spezifiziert. Wir sagen nur, ey, die haben irgendwas miteinander zu tun. Ja, da muss wahrscheinlich irgendeine Verbindung existieren oder sowas. Und weiter unten sagst du dann ganz konkret, okay, hier das und das System wird höchstwahrscheinlich irgendwie Wärme detektieren und das Ganze von dem Wald oder sowas, ne? Also von der Seite wird es dann diese Information bekommen und weiterleiten. So ist, muss ich mir das so vorstellen?
Ja, es ist schon nochmal ein Unterschied zu einer, also ich glaube, du gehst da sehr methodisch ran, aber es ist ein Unterschied zwischen einem Framework und einer Methode auf jeden Fall. Auf der obersten Ebene, also in diesem Grid, ich nehme mal nur die Operational Domain als Beispiel, es interessiert ja Leute oder es gibt Stakeholder, die interessieren sich, ja, was habe ich denn in so einem Fire Detection Notification Kontext, habe ich einen Forest Service, Coordination Center und so, es gibt Stakeholder, die sind daran interessiert. Die interessiert es nicht, ob es ein Feuer gibt, ob es welche Temperatur es hat und was für ein Wind herrscht, sondern die sind in dieser operationellen Ebene unterwegs. Und ich glaube, das ist die Basis dahinter, um das zu strukturieren, diese Viewpoints quasi zu strukturieren, in einen Grid zu kriegen, in eine Übersicht zu kriegen, macht man das. Es hat mit der Methodik an sich erstmal gar nicht viel zu tun. Die Methodik, also man kann sich so diese, man kann, also gerade SRF ist methodenneutral und das ist auch sehr, sehr wichtig, aber die Methodik, wie man wirklich modelliert, ist nochmal ein komplett anderes Thema.
Okay, okay. Aber ich glaube, ich habe das soweit jetzt klargekriegt, ne? Wie du sagst, ne? Da gibt es einen Stakeholder, der möchte gerne das auf operationeller Ebene wissen, weil er eventuell die Einsatzpläne schreiben muss oder verstehen muss, wie das alles miteinander oder wie die alle höchstwahrscheinlich auf der Top-Ebene miteinander kommunizieren. Und weiter unten hast du dann eher die Elemente, wo du dann erkennen kannst, okay, wenn dann mal was ist, also wenn dann tatsächlich ein Feuer ausbricht, dann fließt die Information wie folgt durch das System. Ja?
Genau, weil die Stakeholder unterschiedliche Concerns haben und die dann in unterschiedlichen Ebenen Domains in Form von Viewpoints realisiert werden können oder befriedigt werden können.
Ja, okay, jetzt haben wir so ein bisschen dieses Grid verstanden. Also du sagst, auf der einen Seite hast du die diese Aspekte, ne? Kontext und Struktur und Verhalten. Und auf der anderen Seite bist du dann, waren wir jetzt auf der Operational Domain, dann gibt es ja noch eine Functional, Logical, Physical Domain. Und da sehe ich ja jetzt hier verschiedenste Einträge in diesem Grid. Mhm. Wenn ich dich richtig eben verstanden habe, genau, das sind die Viewpoints. Und wenn ich dich aber richtig verstanden habe, die musst du nicht immer alle nutzen, wenn du jetzt als dich mit diesem Grid auseinandersetzt und sagst, okay, ich will das benutzen, ich will das bei mir implementieren.
Nee, ja, also auf gar keinen Fall. Am besten, man fängt erstmal mit wenig an.
Okay, also, ein Glück.
Ja, ja, also, und das merkt man auch, wenn man es erstmal auf dieser Webseite ist, es ist natürlich auch alles sehr viel. Und man muss ja wirklich gucken, also ich würde mir erstmal überlegen, was habe ich denn für Stakeholder? Ein riesiger Vorteil ist an dieser Überlegung von Stakeholder, Concerns und Viewpoints, ist, dass es auch so ein bisschen... Also wenn man sich darüber Gedanken macht in einem Unternehmen, an sich nur dieser Struktur folgt, hat es schon einen Benefit. Also ich hatte da mal das Beispiel mit diesem Double Diamond Prinzip von Design Thinking. Mhm. Und das so versucht zu verknüpfen, und das funktioniert ganz gut, weil wir gucken uns, also im ersten Punkt guckt man sich erstmal an, was, also wen hat man überhaupt? Wen hat man und welche Bedarfe gibt's? Was habe ich für Concerns?
Ja.
Und da macht man quasi erstmal den ersten Diamond auf, also man öffnet so den Lösungsraum. Was habe ich für Leute, die irgendwelche Bedarfe an mein Modell zum Beispiel stellen? Und dann guckt man sich die Bedarfe an und sieht, ich habe hier überschneidende Bedarfe, die werden von ganz vielen benötigt. Und dann kann ich mich, das ist quasi dieses Zumachen von dem Double Diamond wieder, und das so ein bisschen fokussieren, auf einen Bedarf gucken, also einen Concern, den ich habe, den kann ich dann durch einen speziellen oder durch unterschiedliche Viewpoints realisieren. Und an sich nur den Prozess erstmal überhaupt hinzugehen, sich überlegen, okay, wer ist denn überhaupt mal, wer sind denn überhaupt meine Stakeholder, wer hat denn überhaupt Concerns und was sind überhaupt meine Concerns, hilft ja einem Unternehmen schon, sich so ein bisschen zu strukturieren, weil das ist so ein Thema, oft wissen die Leute oder die Menschen, die arbeiten auch gar nicht, was soll ich jetzt mit so einem Modell, oder manche haben Bedarfe an so einem Modell, die sie gar nicht, die dann auch im schlimmsten Fall nicht befriedigt werden können, aber dadurch beugt man dem so ein bisschen vor und kann dann relativ effizient sich überlegen, ja, vielleicht brauche ich gar nicht so viele Viewpoints, vielleicht brauche ich gar nicht so viel, so große unterschiedliche Modelltypen. Vielleicht reichen mir ein paar und ich befriedige dadurch schon relativ viele Concerns meiner Stakeholder.
Ja.
Das ist so ein bisschen die Idee. Also an sich nicht sich nur mit solchen Architecture Frameworks zu beschäftigen, bringt einen schon mal unglaublich weiter.
Ja,
Denkprozess.
Ja, genau. Was ich nämlich jetzt hier schon bei dem ersten paar Berührungen mit diesem Framework und das Gespräch mit dir hier jetzt feststelle, klar, ich glaube, ich wüsste sofort, wie ich da jetzt rangehe. Ne? Erstmal gucken, also ich würde jetzt erstmal diesen Double Diamond aufmachen, den ersten. Ich würde mich erstmal mit dem ganzen Framework beschäftigen und dann gucken, okay, jetzt habe ich das verstanden, was es denn alles für Viewpoints gibt. Und ich würde mir jetzt an der Stelle was auswählen, wenn ich jetzt in einem operativen Projekt unterwegs wäre. Ich würde sagen, okay, das könnte ich, das sind Viewpoints, die ich gerne sehen würde und folgende und so weiter. Und dann würde ich das auswählen und dann hätte ich so eine Auswahl für mein Projekt geschaffen. Ne? Dann würde ich den wieder zumachen, so wie du es gerade beschrieben hast. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Also ich finde das jetzt gar nicht mehr schwierig, mich da durchzuklickern durch dieses Framework. Das finde ich schon mal eigentlich gar nicht so unvorteilhaft jetzt.
Ich glaube, ich würde trotzdem nicht von Viewpoints starten. Also ich würde mir, glaube ich, wirklich die Arbeit machen und vom Stakeholder anfangen.
Mit den Viewpoints, das kann ich durchaus verstehen. So habe ich das vielleicht auch gar nicht gemeint, sondern ich habe für mich jetzt schon diese Stakeholder im Hinterkopf gehabt und hatte zum Beispiel auch den TÜV als Stakeholder im Hinterkopf. Und dann sehe ich hier so einen Aspekt Safety and Security, den ihr da mit reingebracht habt. Und das, ja, ich muss sagen, das erfüllt mich mit so ein bisschen Zufriedenheit, weil jetzt weiß ich, das ist natürlich schon irgendwie bedacht worden an der Stelle. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, weil bei der Stakeholder ruft und sagt, wir brauchen irgendwann mal während eurer Projektlaufzeit, müssen wir von euch die Dokumente bekommen, um zu bewerten, ob das System auch wirklich sicher ist, dann weiß ich, dass es hier schon mal abgedeckt ist. Und dann würde ich mich da natürlich ein bisschen umtun und gucken, wo mich da das SAF unterstützen kann. Also das finde ich schon, ja, finde ich schon mega.
Also man kann sich das ja dann durchlesen und gucken, was hat denn der Safety Expert in unserem Fall dann für Concerns. Und diese Concerns sind dann ja dann wieder auf die Viewpoints gemappt. Also, und dann kann man sich auch, ja, man kann sich überlegen, ja, brauche ich überhaupt, also sind all diese Concerns jetzt von mir als Firma, mein Safety Expert, hat er denn dieselben Concerns? Und daraus kann er das halt daraus kann man das halt nutzbar machen. Also dafür ist es eigentlich da. Ich gucke mir erstmal an, ja, was habe ich für. Funktioniert natürlich auch in einem anderen. Also ist der Treiber für Unternehmen, sowas einzuführen, ist immer unterschiedlich. Aber die einfachste Herangehensweise, oder ich würde sagen, ist immer zu sagen, ja, was habe ich denn für Stakeholder? Habe ich ähnliche Concerns? Kann ich das vielleicht übernehmen? Kann ich mir dann, und das ist ja auch der Vorteil, ich kann mir dann zu den Viewpoints das Profil runterladen, die Stereotypen nutzen und brauche das nicht komplett selbstständig aufzubauen. Und gerade in der Defense, im Defense-Bereich ist der größte Treiber, würde ich sagen, dass man halt mit anderen Frameworks, die auf operationaler Ebene zusammenarbeiten, NAV zum Beispiel als NATO Architecture Framework, da irgendwie eine Schnittstelle braucht, und dafür ist SAF auch sehr gut, weil man halt sagt, ja, das wurde halt in Zusammenarbeit damit entwickelt und man knüpft da nahtlos an. Manche Entscheidungen muss man noch trotzdem noch treffen, weil es immer Überschneidungen gibt zwischen beiden. Also es gibt schon auch Viewpoints, die bei uns eher so vielleicht bei den einen oder anderen als Enterprise-Architektur verstanden werden, aber muss man ja nicht nehmen. Also diese Schnitt, das ist immer so ein Überlappen. Also ich glaube, SAF überlappt nach oben hin im Bereich der Enterprise-Architecture-Welt ein bisschen, genauso wie die Enterprise-Architecture-Frameworks nach unten ein bisschen überlappen. Und da muss man natürlich die Entscheidung treffen, wo nutzt man dann was?
Ja, was wird wo genutzt? Jetzt hast du noch eine Sache, ich weiß nicht, dass wir da zu tief reingehen. Du hast gesagt, dass die Stereotypen, die du dann verwendest, also ihr gebt quasi mit dem SAF, gebt ihr diese Viewpoints vor, und auf diesen Viewpoints, auf den grafischen Darstellungen, die man dann erhält, da werdet ihr Elemente verwenden, die stereotypisiert sind. So habe ich das verstanden, ne?
Ja.
Und genau. Also diese Beschreibung oder diese Stereotypen findet man quasi auch in dem in der SAF-Beschreibung.
Ja, also bisher unterstützen wir eigentlich drei Modellierungstools. Das ist einmal, ich sage jetzt trotzdem noch Cameo, weil es so im Volksmund, würde ich sagen, jeder noch unter Cameo kennt.
Ja, ja.
Rhapsody und Enterprise Architect. Und wir versuchen da, es ist so ausgelegt, dass jeder so seine spezifischen Tools hat, die auch in der Arbeitsgruppe, wo natürlich persönlich am meisten mitgearbeitet wird, und man versucht dann immer, das in allen gleichmäßig nachzuziehen, dass so diese Viewpoints eben in allen Tools, also all den drei Tools, und in Zukunft eben auch in SysML V2, wobei dann die Strategie vielleicht noch eine andere sein wird, runterladbar oder anbindbar sein wird. Mhm. Dass man sich das einfach einbinden kann und nutzen kann. Das ist das ist dann das Nächste. Also man muss dann nicht mehr das alles in dem Tool selbst konfigurieren, sondern man kann sich das so ein bisschen für das Tool, was man hat, also von diesen drei Tools, runterladen und einbinden, und muss nicht mehr komplett das nachbauen.
Ach so, okay. Das ist ja
schon noch ziemlich aufwendig ist, ja.
Ja, das heißt also, ich habe da nicht nur die Beschreibung auf der Webseite, sondern es gibt dann auch irgendwo einen Download-Bereich, wo man sich das dann abrufen kann.
Ja, im Hintergrund ist auch ein Git. Also das Ganze funktioniert in einem Git, genau, und man kann sich das dann anschauen.
Okay.
Sich die Beispiele von Viewpoints zum Beispiel auch in den unterschiedlichen, also es kommt ein bisschen drauf an, wenn man sich da durchklickt, kann man dann schon so Filter setzen und gucken. Also es gibt ja auch immer unterschiedliche Tool-Einstellungen. Also das ist ja das Nächste, dass jedes Tool so ein bisschen seine Eigenheiten hat. Und darauf wird, da bin ich mir ehrlich gesagt aber auch kein Experte drin in diesem Bereich, aber da wird auch schon drauf eingegangen.
Mhm. Naja, auf jeden Fall ist es ja schon mal gut, dass wir jetzt so ein bisschen den Einstieg gefunden haben und beschrieben haben, wofür nutze ich überhaupt so ein SAF und auch darauf hingewiesen haben, dass man ja nicht unbedingt immer alles benutzen muss. So, aber ich würde mir jetzt, wenn ich das runterlade, wahrscheinlich, so ist meine Vermutung, erstmal alles in meinem Tool laden und dann muss ich aufgrund von meinem Wissen und diesem SAF-Grid, würde ich dann entscheiden, was ich nutze und was nicht. So habe ich mir das jetzt gerade mal ausgedacht, dass es so wäre.
Also diese Profile oder das Profilentwicklungsthema, also dadurch, dass ich jetzt nicht wirklich ein Tool-Experte bin in einem dieser Modellierungstools, kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin eher in dem etwas tool-offeneren System LV2 unterwegs, wo das in Zukunft dann schon so sein soll, dass man sich diese Profile einbinden kann in Form von einer Library. Aber da gibt es so unterschiedliche Ansätze in den Tools. Da kann ich einfach auch, glaube ich, einfach nichts dazu sagen, wie das sich da, oder nicht so viel dazu sagen.
Okay, aber ich habe gesehen, unten auf den Webseiten ist dann immer eine Möglichkeit, das auch nochmal im, wo war das? Ich glaube, auf dem GitHub oder sowas, dann damit zu diskutieren und vielleicht Rückfragen zu stellen, sodass man da nicht alleine gelassen wird.
Genau.
Das hört sich doch gut an.
Jederzeit Tickets aufmachen und sich das anschauen.
Ja. Okay. Ja, Moritz, ich glaube, so für einen Einstieg, weil für mich war es definitiv ein Einstieg. Mir hat es schon mal ein Stückchen weitergeholfen. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen will, egal ob er jetzt sich mit dir über SAF unterhalten will oder über Aerospace, wo findet man dich im Netz?
Am besten einfach über LinkedIn, also Moritz Kirchner, wenn da Rückfragen sind. Sonst in Bezug auf die Arbeitsgruppe auch gerne einfach an saf@gfse.org als E-Mail-Adresse, wenn da Rückfragen sind, oder halt einfach als Ticket über GitHub. Genau. Also E-Mail geht ein bisschen, geht an alle. Aber wenn man jetzt Interesse hat, oder wenn man auch Interesse hat, mitzuwirken, kann man sich zum Beispiel daran melden. Oder
alles klar. Gut, ja. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, diese SAF-Adresse von der GFSE. Da bist nicht nur du drin, sondern da würden mehrere aus dieser Arbeitsgruppe informiert werden. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich dort jemand dann auch dieser Sache annimmt und zurückmeldet, auch falls du mal im Urlaub bist.
Genau. Also die Arbeitsgruppe leitet der Sascha Aqua und der Alexander Harrer. Und das sind so ein bisschen, die melden sich eigentlich auch sehr zuverlässig. Über die bin ich auch über den TDSE quasi in die Arbeitsgruppe gekommen.
Ja.
Und wer da Interesse oder Lust hat, auch mitzuwirken, also wir suchen natürlich immer Leute, die auch aktiv dann daran mitwirken wollen.
Ja.
Nicht so, dass man kann sich da gerne an auch die zwei Leute melden oder halt auch an unsere Adresse.
Ja. Also alles klar.
Werbung für die SAF-Arbeitsgruppe machen.
Ja, natürlich, gehört auch dazu.
Ja, es ist auch alles ehrenamtlich. Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen berufliches Interesse dran, aber im Großen und Ganzen ist das ganze Projekt komplett ehrenamtlich so über die GFSE entstanden. Ich finde es auch immer irgendwie schön, dass die GFSE da so ein komplett branchenunabhängig und firmenunabhängige Plattform stellt. Also es werden ja keine Informationen ausgetauscht, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, sich fachlich über ein Thema auch über Firmengrenzen hinweg auszutauschen.
Ja, das ist definitiv immer sehr wertvoll. Denn wenn man als Experte in einer Firma unterwegs ist, dann ist man ja da, um genau das Problem zu lösen. Und die Kollegen sind eventuell mit anderen Spezialitäten betraut und genau. Ne, damit man dann halt auch mal genau für diese Fachlichkeit jemanden hat zum Sprechen, sind diese Arbeitsgruppen ganz, ganz gut, das stimmt.
Ja.
Moritz, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg weiter bei der Arbeit, das SAF auf SysML V2 zu übertragen und ja, vielleicht hören wir uns in dem Rahmen ja nochmal wieder, wenn man so ein bisschen über SysML V2 spricht und was du da so an Erfahrungen gemacht hast.
Ja, sehr gerne. Also es ist auch so ein bisschen so ein Herzensthema von mir. Eine coole Geschichte. Und es hat mich auch sehr gefreut heute, dass ich hier sein darf. Auch wenn ich jetzt nicht der tiefste SAF-Guru bin, der da schon seit seit acht Jahren gibt es die Arbeitsgruppe schon, mit dabei sein ist, auch ein bisschen darüber ja, zu sprechen.
Ja, genau. Ich finde, das Wissen muss einfach weiter verbreitet werden, damit mehr Leute das dann auch nutzen und du und die Kollegen da die Arbeit nicht nur für euch machen, sondern halt, ja, mehr Leute daran teilhaben können. Wunderbar. Dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du da warst und einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Ciao.
Vielen Dank dir auch.
Zusammenfassend zur heutigen Episode meine drei Tipps. Denk immer daran, ein Framework ist ein Rahmenwerk mit Vorschlägen und muss nicht dogmatisch in allen Punkten umgesetzt werden. Nicht alle Viewpoints eines Frameworks müssen erstellt werden und im Unternehmen etabliert sein. Da wähle doch bitte die aus, die für dich sinnvoll sind. Und der letzte Tipp, es wird bald ein von der GFSE bereitgestelltes Set geben, wo Moritz und die Kollegen entsprechende Viewpoints des System Architecture Framework mit SysML V2 bereitstellen werden. Sei also gespannt darauf, was denn dort für ein Ergebnis dann auftaucht. Du brauchst Unterstützung bei der Erstellung eines Lastenheftes oder hast dazu eine Frage? Dann findest du meine Mail in den Shownotes. Klicke darauf oder kopiere sie in dein E-Mail-Programm und schicke mir eine Mail und wir können darüber sprechen, wie ich dich unterstützen kann. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast vollständig abonnierst und dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität machst. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Mein Name ist Björn Schöre und ich danke dir fürs Zuhören. Hab Spaß an dem, was du machst und vor allem wünsche ich dir einen hohen Wirkungsgrad. Tschüss und bis zum nächsten Mal.